Wunderbar. Dann fangen wir an mit einer besonderen Folge des Kulturpuls Podcasts, dem Podcast der Kobi Academy für Kultur und Bildung sind wir hier unterwegs. Und heute gibt's eine ganz besondere Folge, weil ich bin nämlich hier im Podcaststudio der Stadtbibliothek Düsseldorf. Und ich begrüße jetzt an dieser Stelle Stefan Schwering, der mir gegenüber sitzt, der Leiter der Stadtbibliothek. Hallo, Stefan.
Hallo, Leiter der Zentralbibliothek.
Ja,
genau. Herzlich willkommen bei uns in unserem Library Lab Studio, das auch unser Podcast Studio ist.
Ja, toll, dass ihr hier sowas habt. Und ich bin gerne rübergerutscht nach Düsseldorf, um das mal auszuprobieren. Wir produzieren das ja sonst immer ein bisschen anders mit Zoom und spielen dann zwei Spuren zusammen. Jetzt haben wir das alles in einem. Wir haben Kopfhörer auf, wir haben tolle Mikros vor der Nase.
Ja. Ja, schön. Aber es ist schön, wenn man sich so persönlich gegenüber sitzt,
finde ich. Ja, wir kennen uns ja schon relativ lang. Ne? Wir haben gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen darüber gejammert, dass das mit Social Media heutzutage alles nicht mehr so funktioniert wie vor Jahren, als wir uns kennengelernt haben, wo unser Austausch über diese Kanäle sehr intensiv war. Wir haben viele Sachen auch miteinander unternommen. Ich durfte hier auch im Vorfeld, als die Stadtbibliothek noch nicht eingerichtet war, haben wir so ein paar kleine Visitor-Journey-Sachen unternommen.
Mhm, ja.
Das war auch eine spannende Phase und ich muss nur sagen, also wenn ihr in Düsseldorf seid, geht ihr unbedingt dahin, ne? Schräg gegenüber vom Hauptbahnhof ist der Ort, ein fantastischer Ort, eine tolle Einrichtung. Du kommst hier rein, das ist alles wahnsinnig hell, sonnengelb, strahlt dir alles entgegen. Also ich finde, ihr habt wirklich hier einen ganz tollen Ort geschaffen, Stefan. Und ich glaube, ihr habt auch richtig tolles Feedback von den Leuten, oder?
Ja, danke schön. Ja, wir haben wirklich schönes Feedback und wir haben sehr viele Besucherinnen und Besucher, die sich daran erfreuen. Also wir steuern dieses Jahr auf 1,4 Millionen Besuche hin und ist schon wirklich toll. Im September hatten wir den 1-millionsten Besuch hier und wir merken das auch, dass das Konzept, was wir hier machen, einfach funktioniert. Und das freut mich immer sehr, wenn ich durchs Haus gehe.
Ja, also Konzept ist auch schon ein Stichwort. Ich will nochmal sagen, worüber wir heute sprechen wollen, denn wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht, auch im Vorfeld über auch hier wieder Kommentare zu einem unserer Postings, das wir gemacht haben. Und da kam uns die Idee, dass wir darüber sprechen wollen, den Blick über den Tellerrand zu nehmen. Also so die Frage, wo zieht man Inspiration, Kreativität her? Und dann auch im Kontext, welche Skills, welche Future Skills sind wichtig und darüber wollen wir heute sprechen und ich wüsste keinen besseren als dich, Stefan, auch mit solchen Dingen umzugehen. Aber bevor wir uns über diese Dinge unterhalten wollen, so ein bisschen die Herausforderungen, die Möglichkeiten auch besprechen wollen, möchte ich natürlich wie immer auch mit dem kleinen Ping-Pong beginnen, was so eine Wortwolke in den Raum stellt. Und dafür habe ich mir 10 Begriffe ausgedacht und wir machen das wie immer. Ich sage einen Begriff und du bringst mir den Gegenbegriff. Und da fange ich an mit dem Begriff Inspiration.
Gespräche.
Transformation, das große Thema.
Mut.
Mut, ja. Dafür braucht es Mut. Und natürlich Kreativität.
Ausprobieren,
ja. Zukunft.
Gestalten.
Auf jeden Fall,
ja.
Ja, das ist auch immer unser Motto, gemeinsam gestalten. Ich habe jetzt mal den Begriff Neuland genommen, weil mir der von Angela Merkel
auch. Ja, mit Neuland verbinde ich immer Abenteuer.
Ah ja, komplett ins Abenteuerland.
Sozusagen, so ja.
Fähigkeit.
Komfortzone.
Mhm. Raus aus der.
Ja. Ich habe letztens mich verschrieben und anstatt Komfortzone Kreativzone geschrieben.
Ja.
Da habe ich gedacht, das passt eigentlich auch.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Vertrauen.
Offenheit.
Ja. Es ist für mich ein Schlüsselbegriff. Können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber
sprechen? Ja, gerne.
Kompetenz?
Lernbereitschaft. Ich glaube, es ist wichtig. Ja.
Ja, absolut. Ja. Und dann passt dazu vielleicht auch Agilität. Habe ich mal so aus dem Buzzword-Körbchen genommen.
Ja, Führungsaufgabe.
Ja. Also das auch muss anzuleiten, ja. Ja. Und es ist nicht einfach herzustellen wahrscheinlich, ne? Und dann Raum, weil ich finde, das passt auch sehr
Bibliothek.
Schön. Ja, Bibliothek. Ein ja. Raum. Wunderbar. Also wir sind schon so in alle möglichen Richtungen unterwegs und schauen mal, was wir davon gleich aufnehmen können. Aber ich finde es auch super, immer von meinen GesprächspartnerInnen zu hören, was auf dem Schreibtisch liegt, was jetzt angepackt werden muss. Was liegt bei dir ganz oben auf, Stefan?
Also ganz praktisch liegen bei mir die Weihnachtskarten, die noch gesteckt werden müssen.
Wie sieht eure Weihnachtskarte aus?
Ich habe eine mit einem Buch aus einer Stadtteilbücherei, die haben immer ein Buch Schneemann und den haben wir diesmal da drauf. Und das liegt noch ganz oben auf, aber inhaltlich liegen natürlich ein paar Sachen da auch immer und im Moment ist es auf jeden Fall KI. Wir arbeiten also gerade auch an Konzepten und haben auch eine kleine Arbeitsgruppe, die sich mit KI und Bibliothek beschäftigt. Und das liegt bei mir dann noch die Einrichtung eines weiteren Raumes, den wir hier planen, unser Reallabor. Das wird ein Raum fürs digitale Lernen, was wir hier mit dem Digitalisierungsdezernat gemeinsam in der Bibliothek nächstes Jahr ins Laufen bringen wollen. Mhm. Und natürlich liegen Bücher immer auf meinem Schreibtisch auch, ist ganz klar. Und da habe ich eins, das heißt Yes, We're Open. Da geht es um Open Libraries, also um dieses Konzept von Bibliotheken ohne Team auch zu öffnen in Selbstbedienung.
Das ist ja, da haben wir auch kurz drüber gesprochen, nicht so eine ganz einfache Kiste. Ne? Buchempfehlungen machen wir, glaube ich, zum Schluss auch noch ganz intensiv. Aber
ja.
Ist auch, genau, sag ruhig, die Bücher, die auf dem Schreibtisch liegen, das greifen wir dann zum Schluss nochmal auf.
Können wir machen. Das ist dann Reinhard Mante, Demokratie fehlt Begegnung, ein ganz tolles Buch über Orte der Begegnung für unsere Demokratie. Und der ist auch bei uns zu Gast. Und da steht auch was über Bibliotheken drin. Das fand ich sehr spannend. Und ich war im Sommer in Skandinavien und habe natürlich in Oslo, konnte ich es mir nicht nehmen lassen, die Bibliothek dort zu besuchen. Ja. Die Deichmann-Bjørvika Oslo Public Library. Und der Bildband, der inspiriert mich immer noch. Der liegt bei mir auch auf dem Schreibtisch.
Ist das die Bibliothek, wo jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, diese Glocke erneut?
Nee, das ist Aarhus in Dänemark.
Ja, ja.
Dock 1.
Ja.
Ja, genau.
Das hat mich irgendwie, habe ich das mal irgendwo gelesen und dachte, wie schön ist das?
Aber Oslo hat eine Future Library, das ist ein Kunstprojekt und da werden sind kleine Fächer, da werden Schriftsteller schreiben, also Essays oder Erzählungen, die erst in 100 Jahren veröffentlicht werden.
Oh.
Und die sind dort eingeschlossen in so wie so Schließfächern als Kunstprojekt und das ist the Library of the Future. Und wir waren dann nördlich von Oslo ein bisschen wandern. Da gab es dann den Wald für die Future Library, wo die Bäume schon gepflanzt wurden, die in 100 Jahren gefällt werden für die Bücher.
Das ist schön, eine schöne Idee. Wobei irgendwie denke ich gerade, es würde mich so ein bisschen traurig machen.
Ja, ich glaube, Margaret Atwood hat was geschrieben und es ist doch verschlossen für 100 Jahre. Wir werden es nicht mehr kennenlernen.
Ja. Ja. Haben wir nicht irgendwelche Möglichkeiten finden.
Wer weiß, was in 50 Jahren
geht. Ja, genau, was da gekommen ist. Aber da sind wir doch eigentlich schön schon ins Thema eingegroovt, weil dieses über den Tellerrand hinausblicken und wenn du das jetzt so gerade erzählst, sind das ja auch so völlig neue Wege, ja, eben auch künstlerische Interventionen in der Bibliothek zu nutzen. Ich starte ja immer gerne mit der Warum-Frage. Warum ist es denn wichtig, eben auch durchaus sich Inspirationen außerhalb der aufgetretenen Pfade, außerhalb vielleicht der eigenen Bubble und der eigenen Sparte, der eigenen Büchereiwelt zu suchen?
Das habe ich wirklich immer sehr stark wahrgenommen, auch im Rahmen aller Themen, die mit Digitalisierung zu tun haben, wo wir auch in der Vergangenheit ja oft schon drüber gesprochen haben. Und mein Schlüsselerlebnis war wirklich auf so verschiedenen Treffen und Tagungen. Und ich nenne da die Republika immer gerne, auch in Berlin, die Digitalkonferenz,
ja,
die ja einmal im Jahr stattfindet. Und ich bin dort vor, weiß ich nicht, 2018, glaube ich, tatsächlich erst zum ersten Mal gewesen.
Ich glaube, da war ich auch dann.
Und seitdem war ich jedes Jahr eigentlich drin und mache da wirklich immer für mich so 3 Tage Inspirationsurlaub sozusagen.
Und du bist auch schon aufgetreten, ne?
Ja, ich durfte.
Das ist ja immer so ein Jackpot.
Ja, ne? Das war toll.
Ja, ich durfte sich bewerben und.
Und das war auch spannend, nochmal in diesem Tellerrand gucken. Also einmal fand ich es spannend bei der Republika, wenn dort geredet wurde über digitale Teilhabe und wo sind die Räume dafür, habe ich ganz oft in Sessions gesessen und habe gedacht, das könnten Bibliotheken sein oder das machen Bibliotheken bereits. Und die Bibliotheken spielten da aber nie so eine Rolle. Und deswegen habe ich dann mal eingereicht, unser Konzept vorzustellen, weil ich da wiederum den Resonanzraum Republika spannend fand, für unser Konzept zu hören, wie denkt man denn außerhalb der Bibliotheksbubble über sowas? Und das, es hat mich nochmal so bestärkt, rauszugehen, weil man sehr stark natürlich in Fachkreisen über Bibliothekskonzepte spricht. Und wir haben ja zum Beispiel auch mit der Customer Journey bei uns die Bürger mitbeteiligt, Bürgerinnen beteiligt. Und das ist so, was ich gelernt habe, wirklich, also Partizipation ist ganz wichtig und dieses selber rausgehen mit der Bibliothek und zu, mal überprüfen zu lassen von Leuten außerhalb dieser Bubble, ist das denn wirklich nah am Puls der Zeit, was wir da machen?
Ja, und das ist ja auch etwas, also ich komme ja aus dem Museumskontext, ne, wo ich immer davon rede, dass diese Eigenlogik, die Museen haben, so stark ist, dass es oftmals ganz schwierig ist, diese Perspektive, diese Brille der Nutzenden einzunehmen. Ja.
Und ja.
Das ist genau, wir haben das damals noch Customer Journey genannt. Ne? Das ist ja diese Idee von der aus der Wirtschaft, ne? Wie ist der Weg eines Menschen, bis er dann irgendwas kauft. Und wir haben das dann übertragen auch auf die Nutzung der Bibliothek. Und dann später habe ich das eben auch in den Museen gemacht und dann wird da daraus so eine Visitor Journey, also ne, welche Berührungspunkte hat er. Aber dieses, lass da nochmal drauf gucken auf dieses außerhalb der Bubble, sich Rückmeldungen holen, sich Feedback holen. Mich würde interessieren, wie seid ihr dann damit umgegangen? Also wie ist das wahrscheinlich ja auch mit einer gewissen Frage, was ist jetzt Reality-Check, was kann man wirklich machen? Wie stark, würdest du sagen, seid ihr hier auch in der Bibliothek tatsächlich so unterwegs, dass ihr sagt, wir gucken, was brauchen die Menschen, die das hier nutzen wollen und dann machen wir das auch möglich und setzen wir das um?
Ja, also schon sehr. Also wir versuchen es schon sehr am Puls der Menschen auch zu sein und in unserer Vision, die wir immer noch bis 25 haben, wir arbeiten gerade an der neuen Vision, steht auch drin, wir orientieren uns nah an den Lebenswirklichkeiten der Menschen. Und deswegen fragen wir ja auch ab und zu. Wir hatten eine große Kundenbefragung. Und wenn ich noch an diese Customer Journey denke, da gab es ja, was ist Ihr Grundbedürfnis? Und ich erinnere mich immer noch daran, dass dann gesagt wurde, wir würden uns gerne einfach überall mal setzen.
Ja.
Und das ist ja so ein Basic und das ist dann aber in die Planung ja nochmal mit eingegangen und wir haben ja zum Beispiel eine Sitzbank um den Dachgarten drum noch da eingebaut und das sind so Dinge, die man dann konkret machen kann und das hat für mich wirklich nochmal die Ohren quasi geöffnet, dass man zuhören muss. Man muss manchmal einfach nur zuhören, was die Bedürfnisse
sind. Ja, und es ist ja auch diese Basic-Bedürfnispyramide. Erstmal, du musst erstmal die niedrigsten Bedürfnisse erfüllt haben, ehe du dann irgendwie in intellektuelle Sphäre aufsteigen.
Genau, also wir haben aber ein anderes Beispiel jetzt mit diesen digitalen Themen. Also da habe ich auf der Republika immer, ich kann nirgendwo hingehen mit meinem Smartphone, mir das mal erklären lassen oder auch ältere Leute. Ich kann mit meinem Tablet, wo soll ich mir das erklären lassen, ohne dass mir jemand was verkaufen möchte? Und da ist natürlich die Bibliothek als nicht kommerzieller Raum ein wunderbarer Ort und wir haben ein Format jeden Montagmorgen um 11 Uhr. Das heißt jetzt schon seit längerer Zeit, aber das haben wir dann eingerichtet. Digital nicht egal. Und da kann man mit seinem Device einfach kommen und da gibt es eine 1:1 Beratung von dem Team der digitalen Dienste und die erklären dann wirklich, ja, den Besucherinnen und Besuchern, wie man was macht, wie man was eine App runterlädt, wie man was aus der Bibliothek nutzt online oder wie man eine Karte bucht.
Und nicht unbedingt immer nur, wenn es dann die Nutzung der Bibliothek betrifft, sondern auch
Auch alle Fragen.
alltags.
Alltagsfragen.
Ja, das ist
Und das.
ein wichtiger Faktor, weil ich auch immer wieder, also wir beide gehören ja auch in diese Digitalbubble und sind, glaube ich, auch missionarisch unterwegs, weil wir sagen, digital first und was weiß ich nicht alles. Und dann kommt einem ja schnell entgegen, ja, aber da lasst ihr ganz viele Leute auf dem Weg liegen, ja. Und die können das nicht, wobei ich immer sage, das Alter ist für mich jetzt nicht unbedingt so ein Faktor, ne, weil ich würde mich mit meinen 63 teilweise digitaler beschreiben als manche mit 20, ne,
Hat man
die
ja gehört.
vielleicht jetzt extra sagen, wir machen Detox und wir wollen das nicht mehr.
Genau.
Aber das ist eine Aufgabe, auch eine gesellschaftliche Aufgabe, die man da übernimmt, wo man sagt, dass wir sehen, dass das ein starker Bedarf ist, eben auch aus der Idee heraus, leave no one behind.
Genau. Ja, also die digitale Teilhabe war immer von Anfang an ein großer Bestandteil des Konzepts hier der Zentralbibliothek. Und das fängt da auch wieder bei Basic-Sachen an. Wir bieten ja Internet-PCs an, wo jeder Besucher und jede Besucherin da ins Netz gehen kann, aber auch Programme nutzen kann, Textverarbeitung und so weiter. Und wir hatten tatsächlich am Anfang gedacht, na, vielleicht haben wir doch zu viele Plätze. Vielleicht hat jeder sein eigenes Device oder sein Laptop. Das stimmt aber nicht. Die Plätze sind wirklich immer sehr stark begehrt. Und da fängt es wirklich an, allen die gleichen
Ja,
Chancen und Möglichkeiten zu geben.
das hat mich auch total berührt, als es um Corona ging. Da hatten wir mal irgendwie eine Runde, weiß ich nicht, ob im bayerischen Ministerium oder so, wo dann die Leute von der Bibliothek erzählt haben, wie dramatisch die Schließung gewesen ist für manche Menschen, die dann eben nicht mehr den Zugang zum
Genau.
Internet haben, weil sie darüber nur über die Plätze, die in der Bibliothek zur Verfügung standen, die Möglichkeiten der Teilhabe.
Ja, genau. Und wir haben das ja noch weiter mit anderen Dingen, auch mit 3D-Druck oder was man bei uns dann mit Bibliothekskarte kostenfrei auch nutzen kann für
Oder so
eigene
ein
Ideen. Oder ein
Podcast-Studio.
Podcast-Studio.
Ja,
Wir haben auch
kann
noch
jeder haben, oder?
ja, mit Bibliothekskarte kann man das kostenfrei buchen, so wie wir hier sitzen und seinen eigenen Podcast aufnehmen,
Ja,
professionell und hinterher bearbeiten. Musikstudio, ein digitales Musikstudio, wo ich also mit einem Flügel oder einem Schlagzeug, einer E-Gitarre und jetzt neu auch einer E-Violine, kann ich alles digital aufnehmen und kann das hinterher bearbeiten und dann meine eigenen Ideenprojekte umsetzen. Und das ist das, was mich an Bibliothek eigentlich immer schon begeistert hat. Früher schon, dass man ja mit Büchern und Medien seine eigenen Ideen, Träume, was auch immer umsetzen konnte, Projekte. Und jetzt kann man es eben mit anderen Dingen, die es in der Bibliothek für alle gibt, auch machen. Also,
das ist
das
ein
ist wirklich ein Modell für Chancengleichheit.
ja, also finde diese zur Verfügungstellung, ja, von bestimmten Dingen, die genutzt werden können, finde ich, ist ein großer Vorteil. Man sagt ja auch, glaube ich, Bibliothek der Dinge und so, ne? Das
Ja,
ist
Bibliothek der
nochmal
Dinge
was
haben wir auch.
anderes.
Das ist was anderes. Da kann man Dinge ausleihen, die man nur selten braucht oder vielleicht nur einmal benötigt. Zum Beispiel einen Dia-Scanner haben wir da im Angebot, jetzt schon zwei, weil der immer ausgeliehen ist und man seine eigenen Dias da digitalisieren kann. Und da haben wir zum Beispiel auch reagiert, weil das so gefragt wird, richten wir jetzt im Februar, März voraussichtlich ein Digitalstudio ein, wo ich also vor Ort in der Bibliothek VHS-Kassetten oder Vinyl oder Film oder Fotos oder Dias dann digitalisieren kann
Ja.
selber. Kann ich mich da hinsetzen und meine eigenen analogen Dinge digitalisieren? Das scheint doch ein großer Bedarf zu sein.
Ja. Aber jetzt gucken wir nochmal auf die Frage, was müssen denn die Mitarbeitenden können oder was sind auch Future Skills, die, weil ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt die klassische Ausbildung eines Bibliothekars, einer Bibliothekarin angucken, wie stark sind solche Sachen da schon integriert? Was muss vielleicht auch zusätzlich an Fähigkeiten noch mitgebracht werden? Was macht ihr hier zusätzlich auch vielleicht noch, um die Leute zu schulen?
Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ansätze nochmal. Also die Ausbildung und auch das Studium haben sich sicherlich sehr verändert in den letzten Jahren. Und viele Dinge werden dort auch gelehrt. Also der Umgang mit Menschen, Kommunikation halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Digitalisierung ist natürlich super wichtig, dass ich mich auch mit diesen Geräten, auch was wir hier tun und 3D-Druck, das ist ja alles nicht selbstverständlich, E-Book-Reader bedienen kann, also dass ich mich mit solchen Dingen auch zumindest bereit bin, mich da zu befassen und mir das anzueignen. Das gehört natürlich zum Beruf dazu. Ich denke aber auch, dass die Bibliothek so komplex geworden ist, dass man auch andere Berufe in der Bibliothek braucht, nicht nur mehr klassische Bibliotheksberufe. Das ist zum Beispiel eine von unseren Strategien, neben auch, dass wir eigene Fortbildung natürlich anbieten und also das ist bei uns überhaupt ganz klar verankert, also dass man sich in allen Bereichen auch immer fortbilden kann. Aber die bibliotheksfremden Berufe zu integrieren, das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Wir haben mittlerweile 3 Medienpädagoginnen und Medienpädagogen eingestellt, die speziell auch in die Arbeit gehen, in digitale Vermittlung, Medienkompetenz zu vermitteln. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass man
Ist
da auch
das zum Beispiel
nochmal.
mit Musikproduktion?
Wir haben einen Musikpädagogen auch in
Ja.
der Musikbibliothek, der auch federführend das Musikstudio eingerichtet hat und auch Veranstaltungen da anbietet. Also das gibt's auch. Also so glaube ich, wird es immer weiter sein, dass die Bibliothek sich da einfach öffnen muss, weil die Welt so komplex geworden ist und man das in einem Bibliotheksstudium gar nicht mehr abbilden kann.
Ja, und
Aber die
wie
Bibliothek.
einfach ist das, eben auch Fachfremde zu integrieren? Wie offen sind die Strukturen dafür? Ist das easy oder muss man da auch irgendwie wissen, wie es geht?
Ja, ich glaube, das ist doch nochmal eine Herausforderung. Also ich glaube, dass man da auch nochmal genauer hingucken muss, wie integriert man wirklich Leute, die jetzt nicht aus dieser Bibliotheksbubble sind, in die Bibliothek, um auch ein Verständnis für die Bibliothek zu bekommen, was die Bibliothek für einen Auftrag hat. Das funktioniert ganz gut in Bereichen, zum Beispiel haben wir auch Veranstaltungskoordination, jemand aus nicht aus dem Bibliotheksbereich. Also das ist auf jeden Fall mal sehr wichtig, dass man da was hat. Aber es ist eine Herausforderung, ja, glaube ich schon.
Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn man jetzt, ihr seid ja städtisch, ne? Wenn man das jetzt sich ein bisschen anguckt, ja, das, ne? Da werden die Leute so eingestellt, da werden sie so eingestellt. Und das, wenn man da so ein bisschen agiler unterwegs sein will und sagt, nee, wir wollen aber jetzt jemand aus einem ganz anderen Bereich, das wahrscheinlich dann auch mit den Stellenbeschreibungen und den
Genau.
Widmungen
Ja, das ist
ein
natürlich ein
riesen
bisschen.
Hickhack,
Ist
oder?
ein bisschen aufwendiger, ja, aber mit der Planung in der neuen Bibliothek haben wir ja zum Beispiel im Bereich Veranstaltungsmanagement und Veranstaltungstechnik schon direkt gesagt, da brauchen wir also Leute für. Wir haben hier 15 Bereiche, wo Veranstaltungen stattfinden können, auch als Plattform, dass also Bürgerinnen und Bürger und Vereine die Räume nutzen können. Da brauchen wir eine Koordination. Das können dann auch, das kann nicht bibliothekarische Aufgabe dann noch sein, das auch noch zu machen. Und das war direkt mit geplant auch für die Bibliothek. Aber klar, das ist immer, da muss man, glaube ich, auch in Zukunft sicherlich noch mal hingucken, was braucht man im Bibliotheksbereich? Da spielt bestimmt auch KI noch mal eine Rolle. Also was kann durch KI noch mal ja, ersetzt werden? Hört sich jetzt hart an, aber doch welche Arbeitsvorgänge werden durch KI zumindest vereinfacht und in Zukunft anders aussehen, wo man noch mal Potenziale hat, diese Stellenanteile anders zu auszufüllen. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, Bewegung drin in den nächsten
Ja.
Jahren.
Ja, ich komme, das Stichwort KI,
Ja.
das ist natürlich,
Ja.
das treibt uns ja bei der Kubi Academy auch um. Und auch da, dass die Haltungsfrage, ja, ist eine ganz wichtige. Da würde mich natürlich interessieren. Also ich erlebe es auch aus der Kulturbubble immer wieder, dass gesagt wird, das wollen wir nicht. Ne,
Ja,
ist eine schwierige Sache. Zum Beispiel habe ich letztens mitbekommen, im Landesmuseum Württemberg haben die auch einen Comic mit KI erstellen lassen zu einer Ausstellung und da gab es einen riesen Aufschrei. Shitstorm haben die bekommen von allen möglichen Illustratoren natürlich, die gesagt haben, das geht nicht, ihr ersetzt unser Skills da. Wobei ich das irgendwie interessant fand, weil die haben gleichzeitig gesagt, wir haben schon auch Aufträge an Illustratoren vergeben, aber in anderen Bereichen und so ein Comic hätten wir uns sonst nicht leisten können. Oh, wie sieht das hier aus? Also wie ist diese Angst davor, KI ersetzt uns?
Ach, ich glaube, das ist gar nicht so eine Angst, würde ich, glaube ich, Nee, eine Angst nehme ich eigentlich nicht wahr, sondern eher eine Neugierde. Und wir haben auch eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt hat. Und der erste Schritt, den wir intern gemacht haben, war, die Kolleginnen und Kollegen mal zu informieren, was ist eigentlich KI? Und die Kolleginnen, die das dann vorbereitet haben aus dem Bereich digitale Dienste und auch aus anderen Bereichen, die haben dann wirklich in so einem Schnellkurs die Kolleginnen und Kollegen zu Terminen eingeladen und grundsätzlich ein paar Begriffe einfach mal erklärt. Also was hat es eigentlich mit KI auf sich? Wo ist überall schon KI drin, wo wir es noch gar nicht wissen?
Ja.
Also Google Maps zum Beispiel
Ja,
nutzt ja
bei uns
auch.
ist es ja
Und
permanent. Ja.
genau, oder was ist Prompting überhaupt? Und das sind so Bereiche, die natürlich dann irgendwann auch in die bibliothekarische Arbeit einfließen werden. Es gibt für mich so mehrere Bereiche im Bereich Bibliothek. Also einmal wird sie bibliothekarische Aufgaben sicherlich vereinfachen. Also wenn eine KI ein Buch durchcheckt und dann sagt, worum geht es da inhaltlich, wo sortieren wir das ein in der Bibliothek, kann das natürlich Arbeitsprozesse auch beschleunigen. Das sind sicherlich große Chancen auch. Dann ist natürlich die Vermittlung an die Bürgerinnen und Bürger, die Bibliothek ein toller Ort dafür. Also, dass man auch da wieder im Rahmen von digitaler Teilhabe, dass wir was anbieten. Also, was ist KI eigentlich? Was macht das? Und da planen wir jetzt im nächsten Frühjahr eine ganze Woche, eine KI-Woche. Ab 4. April haben wir eine Woche lang, wo sich ganz viele Veranstaltungen um KI ranken und wo man dann wirklich sich mal erkundigen kann. Ja, was heißt das denn? Und so einen Test machen kann. Ist das ein KI-Bild oder nicht? Und
Ja,
alle solche Dinge, die ich dann mal ausprobieren
dieses
kann.
Bewusstsein und die Wahrnehmung von KI so ein bisschen auch
Ja, genau.
zu
Also, dass man,
fokussieren.
ja, und es hat ja wirklich auch sehr große Chancen, ne? Also, wenn ich auch dann an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denke, die in ihren Bereichen gucken können, ne? Oder auch im Auskunftsdienst bei uns im Service, in der Hotline, wenn jemand was fragt, kann ich das schnell auf Englisch beantworten? Oder in der Auskunft kann ich vielleicht schnell mal auch die KI was fragen? Dafür haben wir uns aber interne Richtlinien auch gegeben. Da muss man ja auch sehr gucken, also auch was Datenschutz und so weiter angeht. Deswegen stehen wir da sicherlich auch noch am Anfang. Also was kann ich da reingeben an Daten, um das auch zu nutzen? Und da sind wir sehr dabei, das auch in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Düsseldorf so zu machen, dass wir es wirklich auch dann anwenden können.
Ja.
Und das ist, finde ich schon, warum soll man in so einem Auskunftsdienst nicht auch KI nutzen, um
Ja.
Fragen schnell und gut zu beantworten?
Ja.
Also da liegen
Ich
viele Themen. Und wir haben in
das
einer
hätte ich mal sehen,
Stadtteilbücherei,
ne?
wir haben jetzt auch in den Stadtteilbüchereien in einer Avatare eingesetzt während dieser Zeit, wo wir eben nicht da sind und wo dann ein Bildschirm mit einem Avatar mit KI gesteuert dann Fragen beantworten kann.
Ja.
Wie kann ich ausleihen? Wie kann ich bezahlen? Und wo finde ich das und das? Das ist natürlich, was KI auch leisten kann, eine Präsenz zu gewissen Zeiten
Und
zu
das könnte
verbessern.
man in allen möglichen Sprachen. Also ich verweise
Genau.
kleiner Werbeblock auch auf so einen Selbstlernkurs, den Daniel gerade gemacht hat. Wie kann ich eben meinen eigenen Avatar erstellen? Und wie
Ja,
kann ich damit
und das
arbeiten?
bietet ja auch
Ja.
wirklich viele Chancen. Auch das ist ja auch sowas, was immer weniger Menschen dann auch ausgrenzt, ne? Also wenn es problemlos in alle Sprachen geht, ist es natürlich zum Beispiel schon toll. Und ja, ich glaube schon, dass viele, viele Chancen da sind. Wir müssen es einfach nur gut auch rechtlich und sicher
Ja.
absichern, dass wir es so nutzen können, wie es auch EU-konform ist und so weiter. Muss man, finde ich, immer auch genau gucken. Und wir machen das gerade wirklich, die Kollegen sind da wirklich super, die das gerade bearbeiten. Die machen das so von der Pike auf, fädeln die das ein, dass wir das wirklich auch dann so nutzen können für die Bibliothek,
Also
dass es auch
das ist
funktioniert.
so euer, sage ich mal, Vorgehen, ne? Es gibt eine Arbeitsgruppe, es gibt Leute, die ihr hier im Hause dann dafür mehr oder weniger den Freiräume auch dafür geht. Also das ist ja auch nochmal die Frage, ne? Ist das on top zu allem, was man sonst noch so machen muss? Oder kriegen die dir, ihr könnt jetzt dafür so und so viel Zeit investieren, um euch da auch selber fortzubilden? Weil das
Auf
ist
jeden
ja,
Fall,
ne?
ja. Im Rahmen der Arbeit ist das dann natürlich ein Arbeitsschwerpunkt auch für die nächste
Ja.
Zeit. Und dann muss man natürlich genau gucken. Aber es ist ja total wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen.
Ja, das ist halt, also das erlebe ich öfter, dass diese Freiräume dann nicht da sind. Die Zeiten, sich einfach da zu informieren, weil das kannst du nicht mal eben
Nee, nee,
alles
nee.
zusätzlich noch aufschaffen
Nee, nee,
eben.
aber wenn wir den Anspruch haben, als öffentliche Bibliothek
Ja.
am Puls der Zeit zu sein, dann kann ich so ein Thema wie KI ja nicht links liegen lassen.
Ja, und
Also.
ich meine, die andere Sache ist, sich immer irgendwelche Experten reinzuholen, die dann hier vorbeirauschen und ihr Wissen da einmal abkippen und dann wieder weg sind, ja. Also das finde ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Holt euch das Wissen in-house, ja.
Genau, das machen wir auch. Also wir holen das wirklich rein und versuchen auch intern Dinge. Wir haben ja zum Beispiel ein internes Wiki und da füttern wir gerade einen internen Avatar auch, der uns dann auch Fragen zu unserem internen Wiki beantworten kann. Also wo finde ich was zum Thema Essen in der Bibliothek oder so, dass man es auch intern nutzt,
Ja.
solche Tools
Also
dann
das
auch.
heißt, es ist auch so ein
Also ja,
Experimentierraum.
ist auch
Wie
ein.
kann man es einsetzen?
Das machen wir ja sowieso. Seit der neuen Bibliothek experimentieren wir ja sehr gerne und probieren auch mal was aus. Das hat sich ja so bewährt, dass wir mit der Planung der Bibliothek angefangen sind, einfach immer viel auszuprobieren. Und das ist jetzt, das hat sich schon so auch, glaube ich, im Team so
Das heißt, das ist so
etabliert.
eine Arbeitsroutine, die ihr könnt, ne?
Ich
Weil das
glaube
ist,
schon, dass wir das mittlerweile sagen können.
ja.
Ja, also wir sind gut darin, Dinge mal zu testen und auch eine Fehlertoleranz zu haben und auch zu sagen, so bis dahin und dann gehen wir da noch weiter rein oder nicht. Ich glaube, da gibt es mittlerweile ein gutes Gespür für, ob sich dann lohnt oder ob man sagt, nee, jetzt sind wir doch auf dem falschen Weg. Und um das auch immer mit den Ressourcen hinzukriegen, da muss man ja schon gucken, dass man sich auch nicht verrennt dann.
Und gehen die dann auch beispielsweise auf Tagungen oder Veranstaltungen, wo man dann sagt, da holen wir uns dann noch mal wieder neues
Ja, auf jeden Fall
Wissen.
Fortbildung, das ist auf jeden Fall
Ja.
wichtig. Also es ist ja auch immer ein Bestandteil, finde ich, Expertenwissen reinzuholen, entweder in-house oder irgendwo hinzugehen, sich was anzuhören. Das finde ich auch immer sehr spannend. Also es gab jetzt noch mal hier in Düsseldorf ein MINT-Netzwerk, was sich neu gegründet hat, wo wir jetzt auch dabei sind, wo Herr Dr. Kamp, unser Direktor, auch unterschrieben hat, dass wir Bestandteil dieses MINT-Netzwerks sein wollen. Und da war ich letztens auch mit, da gab es so einen kleinen Rundgang schon, die KI mit Gesichtserkennung. Da hat die KI bei mir ein bisschen angeschmeichelt und hat mich viel jünger geschätzt. Aber ich glaube, das war bei allen so eingestellt. Die wurden alle jünger geschätzt von der
Ja,
KI.
gemeinerweise ist die KI in meiner, oder weiß nicht, ob das KI ist, aber meine Smartwatch misst immer mein biologisches Alter und im Moment bin ich noch nicht fit genug, dass ich
Ja, kann man
tatsächlich
das?
mein, ja, also meine Apple Watch sagt mir immer,
Ah, da musst du mir mal
das
zeigen, wie das geht.
genau,
Ja.
muss da auch mal gucken. Das sind, also ich mag ja solche kleinen
Ich
Wettbewerbe
mag
und
das auch, ja.
Herausforderungen. Ja, aber nochmal die Frage auch, weil mich das natürlich besonders interessiert, so in Richtung Fortbildung, in Richtung auch, wie wird die Bildungslandschaft sich vielleicht auch verändern? Du hast jetzt sehr schön auch beschrieben, dass ihr da sehr stark auf die Zielgruppen guckt, auch die Frage, was brauchen die, was bringt ihr hier an den Start? Aber das andere ist eben auch nochmal die Mitarbeitenden in die Lage zu versetzen, bestimmte Dinge zu wissen. Wir haben eben über das Thema Agilität gesprochen. Gibt es da auch so bestimmte neue methodische Ansätze, dass ihr sagt, ihr macht Sprints oder ihr macht irgendwie, guckt, dass ihr da ein bisschen anders mit umgeht oder
Denke, da sind wir noch in Anfängen des agilen Arbeitens. Aber wir probieren einiges aus und haben das auch für uns eigentlich auf dem Radar, dass wir in den nächsten Jahren stärker auch diese Dinge ausprobieren wollen. Das ist natürlich im öffentlichen Dienst immer noch mal mit den bestehenden Hierarchien auch eine Herausforderung. Ich erinnere mich, dass wir 2017 schon ein Library Lab Team gegründet haben, was also hierarchiearm ist, auch immer noch und auch aus Führungskräften, Nicht-Führungskräften besteht. Und es klar war, alle sind gleichberechtigt in diesem Team. Da haben wir das versucht. Das hat damals auch nicht immer überall gleich guten Anklang gefunden, aber es hat was verändert. Es hat verändert, dass man anders miteinander zusammenarbeitet. Und mit der neuen Bibliothek haben wir zum Beispiel ein Daily eingeführt. Also wir haben jeden Morgen ein Zusammenkommen aller Kolleginnen und Kollegen für 10 Minuten, wo wir sagen, so was war gestern, was steht heute an, gibt es was, was wir austauschen müssen. Das hat sich tatsächlich etabliert.
Und das
Das
kurz und knackig,
kurz und knackig,
das
ja.
weil Ich erlebe das immer wieder, kenne das auch noch aus meiner Zeit bei der Stadt Köln. Das ist so wahnsinnig, manchmal diese Sitzungen, die sich über
Nee, das ist
Stunden
es nicht.
hinweg.
Ja, genau. Nee, das ist es eben nicht. Das hat ja auch keine Tagesordnung. Das ist wirklich ein freier Ort, wo alle die Kolleginnen, die morgens da sind, die dann um 10 Uhr meist in den Publikumsdienst gehen, ist um 9:30 Uhr immer das Treppen. Und da kommt dann einfach alles mal von dem Vortag oder was jetzt ansteht auf den Tisch, wird kurz ausgetauscht. Auch ist auch wichtig, um Informationen einfach auszutauschen und um nochmal Feedback zu bekommen. Also es ist wirklich super. Das Daily, es hört sich jetzt so banal an, dass das noch nicht, aber ich halte das schon für schon ganz wirklich ein gutes Element.
Ja.
Und diese abteilungsübergreifenden Teams, mit denen wir versuchen zu arbeiten, das funktioniert ganz gut aus. Das Social Media Team ist auch sowas. Also da haben wir auch ein kleines Team, was abteilungsübergreifend arbeitet, weil es einfach dezentral ist. Alle arbeiten in ihren Bereichen am Thema Social Media und führen das in diesem Team dann auch zusammen. Ich glaube, methodisch könnten wir da in Zukunft noch mal stärker hingucken. Also was macht man wirklich noch mit, wie du das sagst, so mit Sprints oder
Oder
Canvas? Das,
Canva.
ja, das haben wir ein bisschen versucht. Also meine Vertretung Martina und ich, wir versuchen da also mit so einem Kanban auch zu arbeiten und die Dann-Liste wird dann immer voll, das freuen wir uns immer.
Ja.
Aber mit diesen, ich glaube, dass man es noch stärker nochmal ausprobieren könnte, mit neuen Methoden nochmal mit in den Teams zu arbeiten. Ja, glaube ich schon, für die Zukunft. Haben wir
Ja,
uns aber
weil
auch vorgenommen.
ja, das, also ich meine, das ist ja auch eine Inspiration, ja, andere Wege. Also ich finde ja, es gibt so viel da draußen, auch
Absolut, ja.
an methodischen Ansätzen. Also ich bin ja ein großer Fan von Design Thinking. Aber da
Wow.
auch das selber für sich anzupassen, zu gucken, wie gehe ich damit um, weil wenn du jetzt Design Thinking, das kommt auch aus der Produktentwicklung, ne, da musst du ja dann schon auch so ein bisschen an deine Bedürfnisse, letztendlich dir das rausgreifen, was für dich und
Ja.
für die Bibliothek und für die Abläufe hier, ne?
Absolut, aber für Partizipation mit Bürgerinnen und Bürgern finde ich Design Thinking nach wie vor wirklich ein sehr, sehr gutes Instrument. Also dieses Prototyping durch Experten und das Wiedervorstellen, also diese Schleife immer nochmal zu machen, das hat mich, fand ich immer schon sehr spannend an da.
Ja,
So,
ja, ja.
ja.
Ja, das, also.
Also so bedürfnisorientiert einfach zu arbeiten. Ich glaube, das ist das, was mir an Design Thinking so gefällt. Dass man eben nicht sagt, ich gehe in die Bibliothek und möchte da ein rotes Sofa stehen haben, sondern
Oder
dass man,
wir haben hier vom Team überlegt, da muss ein rotes
ja,
Sofa
oder so,
hin, ne?
sondern
Ein
dass man einfach,
kleiner.
genau, wie ich schon eben gesagt habe, dass man einfach fragt, was sind denn eure Bedürfnisse, wenn ihr in die Bibliothek kommt? Und ich glaube, auch die Erfahrung hat uns auch gezeigt, es kommt den Bürgern dann gar nicht auf damit zu bestimmen, welche Farbe ein Sofa hat oder wo das stehen soll, sondern wenn das die Experten machen, die Innenarchitekten zum Beispiel planen und man es dann wieder vorstellt, da gibt es ja durchaus auch immer noch mal tolle Hinweise. Ach, da gibt es aber vielleicht da und dann. Und das ist wieder, das finde ich eine ganz tolle Vorgehensweise.
Ja, und also ich will noch mal so ein bisschen drauf hinaus, auch auf ein neues vielleicht Verständnis von, wie muss ich mich eigentlich zukünftig aufstellen, wie muss ich in meiner Arbeit agieren, wie sieht das aus mit den Strukturen, die man dafür bereitstellen muss? Also du hast eben schon gesagt, dass es schon auch ein bisschen was bewirkt hat, vielleicht, dass ihr hier so anders miteinander arbeitet, dass es A, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, wie das vielleicht auch sich im Laufe der Jahre auf das Team ausgewirkt hat und gibt es vielleicht so Stellschrauben, wo du sagst, ah, das hat super funktioniert und das schwappt sogar jetzt über in die Strukturen der Stadt oder ist das noch
Also
so ein bisschen die Wall, die man da erklimmen
Ich
muss?
erinnere mich an dieses Library Lab Team, was wir eben 2017 uns, da haben wir uns wirklich selber so definiert, haben gesagt, wir sind hierarchiearm, wir haben eine Fehlertoleranz, also wir dürfen ausprobieren. Wir hatten ja ein Lab eingerichtet am alten Standort, also als Prototyp, um zu gucken, was machen wir in der neuen Bibliothek. Und da hatte auch jeder die Erlaubnis, mal eine Veranstaltung zu machen, auszuprobieren, ob da überhaupt jemand kommt, ob das jemand interessiert, einfach das mal so abzuklopfen. Und irgendwann bin ich dann in einer anderen Besprechung gewesen und dann hieß es, wir können das doch einfach mal ausprobieren. Das macht das Library Lab Team ja auch. Und da habe ich gedacht, oh, es hat was bewirkt. Und ich glaube, da ist es dann so angefangen. Und das ist so, das hat mich bestärkt, auch immer dran zu bleiben an Dingen. Auch wenn man nicht sofort den Effekt merkt, so steter Tropfen, dieses Team hat einfach immer weiter gearbeitet, hat eine Fehlertoleranz gehabt, dann haben wir gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr, das hat sich nicht bewährt. Und dann haben andere Teams tatsächlich angefangen, auch mal Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, das ist schon übergeschwappt ins ganze Haus. Also, dass man mal sagt, so wir testen das jetzt einfach mal oder wir trauen uns jetzt auch mal was. Also wir haben, ich bin jetzt gespannt, wir sind immer gefragt worden hier von Kundinnen und Kunden auch so nach Büromaterial. Und jetzt im Dezember stellen wir jetzt ein auf Automat auch. Wir
brauchen was zu schreiben.
Ja, Karteikarten, Stifte, ja. Was weiß ich. Und jetzt stellen wir hier im Dezember ein Schreibwarenautomat auf, wo ich also bargeldlos an so einem Automaten Büromaterial, wenn es hier zum Arbeiten in der Bibliothek mir noch ziehen kann, wenn ich das brauche. Bin gespannt, ob das auch das Bedürfnis jetzt so trifft. Ich denke aber schon, weil wir hatten das abgefragt. Ja, wir brauchen mal einen Stift, wir brauchen mal Karteikarten, Textmarker.
Ja, und das kann
Büroklammern.
Genau da an der Theke haben, ne?
Nicht einmal alles für lau, ja. Und wir sind ja auch nicht immer da, ne? Also 30% der Zeit sind wir ja nicht da.
Come on, da muss man jetzt nochmal drauf, diese Transformation und die Art und Weise Library Lab und was ihr so mehr oder weniger hier an Neuem auch an den Start gebracht habt, wenn jetzt die Transformation geht ja noch weiter eben. Thema dritter Ort, Thema auch, wie heißt der Fachbegriff für die Zugänglichkeit?
Die Open Library.
Die Open Library, dass es eben nicht immer nur mit Personal möglich ist. Erzähl darüber was.
Ja, also ich glaube ja, das Grundproblem in Deutschland, in Bibliotheken, wahrscheinlich auch international, sind die Öffnungszeiten. Ich glaube, das wird jeder bestätigen. Eine Bibliothek muss man immer genau gucken, wann ist denn da eigentlich geöffnet und wann kann ich da hingehen. Und das war für uns so die Grundüberlegung, die neue Zentralbibliothek muss auf jeden Fall gute Öffnungszeiten haben. Wir wussten aber auch, dass die Personalressourcen nicht in den Himmel wachsen und wir jetzt einfach mal doppelt so lange mit Personal öffnen können. Und deswegen haben wir uns, in Skandinavien waren die ersten Länder, die das auch gemacht haben.
Auch da?
Auch wieder? Auch über den Tellerrand, ja. Genau. Skandinavien hat das schon sehr früh gemacht, dass man die Bibliotheksräume den Bürgerinnen und Bürgern auch zur Verfügung gestellt hat, wenn das Team nicht da ist, quasi in Selbstbedienung. Und da greift natürlich das ganze Konzept des dritten Ortes, ein Ort neben Arbeit und Zuhause zu haben, der schön eingerichtet ist, wo ich mich gerne aufhalten möchte. Und wenn ich diesen Ort nutzen möchte als Kommunikationsraum und Treffpunkt, dann brauche ich für diesen Zweck auch kein Team, kein Bibliotheksteam. Deswegen funktioniert das, glaube ich, bei uns auch so gut. Wir haben jetzt so gute Öffnungszeiten hier im Kap 1, dass man fast nie vor Verschluss. Also montags bis freitags von 9 bis 21 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 18 Uhr und ab nächsten Jahr sogar ab 11 Uhr schon, weil der Sonntag so ein starker Tag ist. Aber da sind wir auch gar nicht da am Sonntag. Okay. Und ich bin ja ein großer, großer Fan der Sonntagsöffnung von Bibliotheken, weil wenn man hier durchgeht am Sonntag, das mache ich dann manchmal, wenn ich mal was Schönes brauche, dann gehe ich hier durch die Bibliothek und das ist so die. Einmal ist viel los und man spürt quasi die Dankbarkeit der Leute, diesen öffentlichen, nicht kommerziellen Raum nutzen zu können. Und das ist so toll, am Sonntag zu sehen. Und wir bieten jetzt auch Veranstaltungen an. Wir haben das Café, was geöffnet ist. Die Kinderbibliothek ist da. Und das ist wirklich dieser dritte Ort, der dann auch wirklich funktioniert. Und das ist toll. Und da haben wir gesagt, das ganze Konzept der Bibliothek muss schon auf Open Library, auf eben dieses Konzept ausgerichtet sein, mit guter Beschilderung, mit niedrigen Regalen, dass man eine Transparenz im Raum hat, sich gut zurechtfinden kann. Ausleihe und Rückgabe ist ja sowieso automatisiert.
Was sagst du denen, die und Angst haben davor, sowas zu öffnen?
In anderen Bibliotheken? Ja.
Vielleicht auch. Also ich meine, die Idee ist ja eben auch noch größer zu denken. Auch können Museen dritte Orte sein, was auch immer. Da gibt es ja schon auch Ängste, dass schieflaufen könnte, oder?
Also wir haben ja einen Sicherheitsdienst da. Ist ja nicht so, dass niemand da ist. Also das ist natürlich in so einem großen Haus direkt am Hauptbahnhof auch nicht möglich, dass man jetzt komplett. Wir haben aber jetzt auch eine Stadtteilbücherei, die man mit Karte selber öffnen kann. Und dann kann man die quasi auch am Wochenende eigenständig nutzen, kann da in den Räumen sich aufhalten, arbeiten, lesen, Ruhe haben, was man möchte. Und das funktioniert auch schon sehr gut. Aber wir haben das auch ausprobiert am alten Standort. Wir haben einfach eine Stunde, das hat vielleicht zur Motivation im Team beigetragen, weil wir haben die letzte Stunde, durften alle eine Stunde eher nach Hause gehen. Und wir haben aber dafür morgens eine Stunde eher angefangen. Also wir hatten die Arbeitszeit gleich, haben aber dann die letzte Stunde am alten Standort ausprobiert als Open Library. Ja. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass da keine Dinge passieren, die nicht auch passieren würden, wenn wir da sind. Und das, also ausprobieren, machen, einfach sich trauen. Also das war, glaube ich, da noch ganz wichtig. Und mit der neuen Bibliothek war ganz klar, wir weiten das so weit aus, aber dass wir jetzt 30% der Zeit haben ohne Bibliotheksteam, ist schon toll, dass das auch funktioniert.
Das ist schon besonders, ja, ja. Auch in der deutschen
Bibliothekslandschaft. Ja, in so einer Bibliothek in der Größenordnung, ja, ja, auf jeden Fall. Also mit den 2 Stunden länger ab nächstes Jahr haben wir, glaube ich, am meisten geöffnet als öffentliche Bibliothek in Deutschland.
Ja, und man muss halt dann wahrscheinlich darauf Antworten haben, wie zum Beispiel, dass du sagst, ja, wir haben ja ein Sicherheitsteam, ne? Bahnhofsnähe ist natürlich eine ganz schwierige Kiste. Auch bei uns die Zentralbibliothek, ich erinnere mich noch dran, dass mich das immer super abgeturnt hat auf den Toiletten, dieses Blaulicht. Ja. Also dass natürlich so eine Aufenthaltsqualität darunter auch leidet, wenn du ständig darauf irgendwie reagieren musst, dass andere Dinge gemacht werden, als die, wofür es gedacht ist.
Und man sammelt ja auch Erfahrungen. So jetzt nach 3 Jahren, dritter Ort, kann ich jetzt sagen, haben wir auch Erfahrungen gesammelt, wo auch Herausforderungen sind, ist ja ganz klar. Also, dass man ein paar Stellen auch öfter mal streichen muss als früher, wenn man so geöffnet hat, ist auch klar. Das ist aber jetzt so passiert auch und ist jetzt auch definiert. Wir haben jetzt ganz klar definiert, welche Stellen jedes Jahr gestrichen werden, welche alle 2 Jahre gestrichen werden, ist jetzt so richtig definiert, damit es auch immer gut aussieht. Weil ich glaube auch daran, wenn es ordentlich bleibt, ist auch
die Broken Window Theory, oder?
Genau. Ja. Ja, also wenn es unordentlich wird und nicht mehr schön ist, dann benehmen sich die Leute auch eher daneben.
Ja. Ja, ich meine, und noch ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist, als ich hier reinkam, wenn man unten in den Eingang reinkommt, ne, da war so eine kleine Truppe an üblichen Verdächtigen. Mhm. Ne, es roch auch ein bisschen nach Alkohol. Das ist ja auch vielleicht, sag ich mal, eine gewisse Toleranzschwelle, die ihr habt, okay, dann sind die halt mal da unten und stellen sich dahin. Ich kann mich entsinnen, in Köln gab es mal ein Museum, was ein Schild in mehreren Sprachen aufgehangen hat. Hier bitte nicht mit dem Schlafsack hinlegen und so, ne? Auf der anderen Seite gibt es ein anderes Museum, wo bestimmte obdachlose Personen, glaube ich, schon so mitgedacht sind, ja, die da einfach auch sogar ein bisschen mit aufpassen. Das ist ja auch so die Frage, wie stark will man sagen, ihr kommt hier nicht rein oder wie sehr müsst ihr damit auch leben oder geht ihr damit um?
Ist natürlich immer eine Frage, wie auch das Verhältnis mit den anderen Besucherinnen und Besuchern ist. Ne? Also wenn es niemand stört. Also wir haben mit Sicherheit ja auch Menschen, die wohnungslos sind, die sich den ganzen Tag in der Bibliothek aufhalten, was man gar nicht so wahrnimmt.
Ja, ja.
Also es ist ja nicht so klassisch, wie man sich das immer vorstellt, sondern die Erfahrung haben wir ja auch gemacht,
dass du das gar nicht siehst.
Dass man das gar nicht sieht.
Ja.
Und dann, wenn das niemand stört, sind es ja Besucher wie alle anderen auch.
Ja.
Deswegen halten wir uns eigentlich an die Maßgabe so, wenn das für alle anderen auch okay ist, wenn es da keine Belästigung gibt in irgendeiner Form, dann ist das auch okay.
Und das gehört doch auch zum über den Tellerrand rausgucken, oder? Dass man nicht immer nur davon ausgeht, alles tutti und wir sind alle, keine Probleme sind vorhanden, sondern genau, dass man bestimmte Regeln aufstellt, wenn es niemanden stört, dann aber trotzdem auch damit fallen lässt.
Ja,
wenn ich dann sage, also ich habe jetzt gesehen, der ist jeden Tag hier von morgens bis abends, sprechen wir mal mit und lass dich hier nicht mehr sehen.
Oder? Nee, auch warum? Ja. Warum? Ich meine, Bibliothek ist ja ein Ort, wo ich den ganzen Tag mich auch aufhalten kann und einfach nur sein kann, wenn ich möchte.
Ja.
Also ist doch gut. Und wenn dann noch ein bisschen Inspiration dabei ist und es auch eine Form der Teilhabe. Ich meine, die Sachen vor Ort alle nutzen zu können in der Bibliothek ist ja auch eine Form der Teilhabe für alle Menschen.
Ja, ja.
Ja, also das ist schon sehr vielschichtig und klar ist es auch mit Herausforderungen verbunden. Das ist schon klar. Wenn man aber relativ klare Regeln hat, die auch immer wieder versucht, auch ja den Mensch doch immer noch in den Mittelpunkt zu stellen, glaube ich, dann kann man das auch hinbekommen. Aber klar gibt es auch immer Grenzen. Ne?
Ja,
Da.
und vielleicht noch ein Aspekt über den Tellerrand hinaus. Ihr seid ja hier nicht alleine in dem Haus. Und ich habe das so mitgenommen. Am Anfang waren so die Idee, ihr kooperiert auch mit dem Theater
Mit dem
zusammen. Ja,
FFT-Theater.
ja.
Ja, da haben wir festgestellt, also wir machen auch schon was zusammen, sporadisch allerdings. Da haben wir uns auch vorgenommen, stärker noch in Zukunft strategischer uns mal zu vernetzen. Wir machen Kulturfrühstück gemeinsam, regelmäßig, wo man auch einlädt zu verschiedenen Themen auch bespricht. Und ich glaube, wir mussten beide erst auch selber richtig ankommen mit den eigenen Institutionen. Das war auch so eine Erfahrung, dass man zwar in dem ganzen Planungsprozess sich oft begegnet ist, aber als man dann eingezogen ist,
Erstmal gucken, schafft das.
muss man erstmal für sich selber ankommen. Und jetzt sind wir eigentlich in so einer Phase, wo wir so auch, haben wir auch letztens noch drüber gesprochen, dass wir jetzt vielleicht doch mal sprechen sollten, wie kann man gemeinsam auch programmatisch vielleicht mal was machen.
Ja. Ja, und ich meine, ne, den Ort auch noch mal weiter zu denken, als nur
Ja.
immer so vor den eigenen Garten
Ja,
zu
ja.
hängen, ne?
Also wir hatten ja, das muss man vielleicht rückblicken, das haben wir alle schon wieder vergessen. Wir haben ja mitten in der Pandemie eröffnet.
Ja.
Und da hatten wir ja sowieso auch nochmal andere Themen mit Zugängen und Zugangsbeschränkungen und was weiß ich, was es da alles gab. Gerade im Kulturbereich war das ja auch sehr herausfordernd. Und deswegen glaube ich, aber da wird was kommen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, also ich
Also
meine.
wir haben ja auch durch die Nutzung hier in der Bibliothek, durch andere, also wir haben auch Kooperation mit der Oper, die hier auch mal was vorstellt und über den Tellerrand rausblickt, aus ihrem Bereich auch, hier in der Bibliothek. Das ist ja ganz toll, eine Veranstaltungsreihe. Wir haben auch,
Ihr hattet das Sofa, das
das Blocksofa.
Blocksofa, das fand ich auch
Ja.
eigentlich eine schöne Idee, eben zu gucken, wer ist hier in der Region auch
Ja, genau.
geblockt, ne?
Das ist so ein bisschen gerade in Pause. Da
Ja.
sind wir aber noch bei zu überlegen, wie wir das weitermachen können. Dafür haben wir aber ein neues Format. Also das heißt jetzt 15 Minutes of Fame.
Ja.
Ist im Library Lab und da kann man sich melden mit seinem Nerd-Thema und sich hier auf eine Bühne stellen und anderen
Also
das
Open
nahe machen.
Mic
Ja,
mäßig.
genau.
Ja.
Ja. Und das ist so die Idee, auch so ein bisschen der Paradigmenwechsel, dass die Besucher teilhaben an der inhaltlichen Gestaltung der Bibliothek. Ne? Also
Ja.
was passiert da bei dieser Veranstaltung? Was wird da vorgestellt?
Und man
Kann ich
holt
mich.
sich wahrscheinlich auch immer wieder neue Inspirationen mit ins Haus,
Ja,
neue
absolut.
Leute, die einfach hier
Ja.
stattfinden. Ach, Stefan, es gibt noch so viel, was wir bequatschen könnten. Vor allem, lass uns noch einmal auf eure Social-Media-Aktivitäten auch schauen, weil da seid ihr ja einfach auch vorne mit dran und ich greife mir jetzt einfach mal einen Kanal raus, nämlich TikTok. Ist ja auch so eine Haltungsfrage. Macht man was auf TikTok? Was macht
Ja.
man auf TikTok? Wie sind da eure Erfahrungen? Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was dazu erzählen, auch wie eure Mitarbeitenden sich da so einfinden, weil das bringt man ja auch nicht einfach mal so an den Start. Es gibt sehr viele so Produktionen, die ihr macht, ne? So klar. Kleine, die sich auch an Trends anlehnen und so. Es ist ja auch eine Form von Wissensvermittlung und von Lernen. Wie geht ihr damit um?
Also grundsätzlich ist ja eine Nutzung von Social Media für Bibliotheken für mich immer verbunden mit einer Sichtbarkeit einfach. Ich finde, Bibliotheken sind oft viel zu wenig sichtbar. Und das ist ja so unsere Grundhaltung. Wir wollen klappern, wir wollen sichtbar sein und wollen unsere Inhalte auch da vermitteln. Und gerade bei TikTok finden wir auch eine Zielgruppe, die wir zum Beispiel über Instagram nicht erreichen. Also da sind
Die
es ja noch
ganz jung.
die ganz Jungen nochmal, die da nochmal sind. Und da ist ein kleines Team. Wir sind da gerade so ein bisschen dabei, das umzustrukturieren und strategisch zu überlegen. Wir hatten gerade noch eine Strategieberatung. Wie gehen wir damit um? Wir haben jetzt sehr stark immer auf die Trends gesetzt und auch einfach Angebote der Bibliothek sichtbar gemacht. Aber die Idee ist schon in Zukunft TikTok auch nochmal stärker auf die Inhalte nochmal. Es gibt ja dieses Reclaim-TikTok, diese große Aktion da, dass man wirklich Inhalte nochmal bei TikTok reinbringt. Also gegen Fake News zum Beispiel oder wie informiere ich mich richtig? Und da würde ich unsere Rolle auch nochmal sehen in Zukunft, dass wir als Bibliothek da auch nochmal Stellung beziehen und auch nochmal ja was an die Hand geben. Was kann man mit Bibliothek machen, um sich eine Meinung zu bilden?
Ja.
Also der TikTok-Kanal ist schon wichtig, ist aufwendig zu bespielen. Das merken wir auch. Also weil es natürlich alles mit Video funktioniert hauptsächlich. Da muss man immer ein bisschen gucken, wie ist das mit den Personalressourcen. Und TikTok ist schon, ich halte es schon für wichtig, da zu
Ja.
sein als Bibliothek.
Ja. Ja, und auch, wie du sagst, eben sich zu überlegen, also gut, dass ihr da jetzt auch nochmal umschwenkt, also dass man erstmal lernt, wie funktioniert dieser Kanal, was kann man da machen und dann natürlich auch diese, ja schon auch Trendgeschichten, Tänzchen hier
Ja, auf jeden
und
Fall, ja.
witzige Sachen da, aber dass man dann auch noch mal, also wenn ich das jetzt so beobachte, wenn du sagst, ihr habt da euch dann noch mal strategisch beraten lassen und schwenkt jetzt so ein bisschen um, also dieses erstmal kennenlernen, wie funktioniert der Kanal, um dann zu überlegen, wie können wir eben auch noch unsere Inhalte da
Ja.
gut platzieren und was zahlt auch auf diese Idee, gute Inhalte bei
Ja.
TikTok zu platzieren.
Die, es ist ja auch so, wenn man einen Kanal hat. Wir sind zum Beispiel meist auch eine Nutzerin hier durchgelaufen, hat ein Video gemacht, wie toll das als Lernraum hier ist und hat das hochgeladen und hat uns markiert und wir konnten es nochmal verbreiten. Nein, dafür lohnt es ja schon,
Ja.
dass man da auch präsent ist, verlinkt werden kann und
Ja.
Inhalte anderer auch nochmal verbreiten kann, die uns ja auch nützen an der Stelle. Also das sollte man als Bibliothek tatsächlich nicht unterschätzen, welche Möglichkeiten man da hat. Aber TikTok ist herausfordernd.
Ja.
Und wir merken auch, so gerade die ganzen anderen Netzwerke, wir sind ja immer was Personalressourcen angeht, müssen wir schon immer gucken, so sind wir gerade wirklich nochmal in so einem, in einer veränderten Landschaft, diese ganzen textbasierten zum Beispiel, was will man da bespielen, was nicht, wie geht man damit um, es ist ja auch nochmal so eine
Ja, aber ich meine, es ist ja schon mal auch eine besondere Herangehensweise zu sagen, wir planen das strategisch. Ne? Gibt es ja auch nicht so oft. Da wird dann
Ja.
einfach, ja, wir müssen da sein und wir müssen da auch was machen. Aber diese Idee, das strategisch auch und professionell zu betreiben. Habt ihr Leute, die für euer Social Media
Ja, wir haben eine
angestellt
Kollegin,
sind? Ja.
ja, eine Kollegin haben wir dafür und dann die koordiniert das ganze Team, auch dieses quasi aus allen Bereichen, die, ich meine, der digitale Kundenservice bei uns, das sind die Kolleginnen und Kollegen, die sowieso auch per se, per Arbeitsplatzbeschreibung Social Media machen sollen, also die digitalen Inhalte der Stadtbüchereien auch in Social Media konzeptionell rüberzubringen. Das sind also, ne, die gehören auf jeden Fall dazu. Und andere, die das in ihrer Zeit dann auch noch ermöglichen können. Und daraus entsteht natürlich insgesamt was. Also aus der Kinderbibliothek ist jemand dabei, Inhalte kommen von der Musikbibliothek. Und dieses Team koordiniert das auch so ein bisschen.
Das heißt, auch hier wieder diese Idee, interdisziplinär zusammenzuschneiden, sich zu gucken und gleichzeitig auch hier nochmal die Frage, genau, ist das Teil der Arbeitsplatzbeschreibung, dass man eben auch dafür zur Verfügung stellt,
Ja,
Inhalte?
also das haben wir gelernt, auch,
Ja,
dass man das
ja.
gut auch verankern muss, aber auch transparent macht. Also das gehört jetzt zur Aufgabe auch dazu. Ich halte das auch für ganz wichtig, dass man da dann auch klar macht, so das ist ein Bestandteil der Arbeit, ja.
Und um das vielleicht auch nochmal so das 360-Grad-Rad zu schlagen, meine These ist ja, dass das nur so gut funktioniert, weil eben oben Leiter, Leadership da auch ein Verständnis dafür da ist.
Ja,
Würdest du das
kennst du, ja,
unterschreiben?
das würde ich auf jeden Fall
Ja.
unterschreiben. Du kennst mich ja auch schon
Ja.
einige Jahre, also das Digitale und da auch eine Präsenz zu haben, aber auch insgesamt das ganze Thema digitale Teilhabe. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Feld für Bibliotheken.
Ja.
Und es ist auch in unserem eigenen Interesse. Ich meine, es ist auch im Interesse der Bibliotheken, auch wichtige Zukunftsaufgaben zu erfüllen, weil es gibt viele Diskussionen. Ich meine, viele haben ein verstaubtes Bild von Bibliothek. Das muss man sich nicht vormachen.
Ja.
Und wenn man als Bibliothek aber sagen kann, nein, unsere Fachkräfte, unsere Leute haben auch die Skills, also jetzt Bibliothekarinnen und Bibliothekarinnen im Studium, die wissen ja, wie man Informationen findet und die wissen, wie ich gute von schlechten Informationen unterscheiden kann. Das ist ja deren Job. Und das noch stärker eigentlich rauszustellen, dass Bibliotheken die Orte eigentlich gegen Fake News sind. Und das wollen wir eigentlich auch stärker noch machen. Also das sind, glaube ich, so Zukunftsaufgaben, womit man auch im eigenen Interesse zeigen kann, was Bibliotheken heute noch leisten können und warum sie immer noch so wichtig sind.
Ja, und das ist auch wieder, bringt eigentlich im Prinzip diesen Gedanken über den Tellerrand hinaus, dass du überlegst, was ist meine Rolle hier in diesem gesamtgesellschaftlichen Gefüge, ja, um auch nochmal ganz klar zu sehen, also wenn wir jetzt nochmal anfangen, diese Angst, KI macht unsere Jobs weg und so weiter. Ich halte es ja mit Felix Stalder, ne? In Zeiten der Digitalität wird das Analoge oder auch vielleicht die Skills, die Fähigkeiten der Menschen, wenn wir jetzt mal in Richtung KI
gehen,
sogar noch höher bewertet.
Also genau.
Das ist eigentlich.
Ganz tolles Buch. Kultur der Digitalität ist das
Buch, ne? Ja. Aber das ist eigentlich das, was du jetzt eben auch nochmal deutlich gemacht hast. Dieses, nicht irgendwie zu sagen, wir sind gegen das Digitale, weil das gegen unsere Ausbildung oder gegen unsere Fähigkeiten geht und uns im Prinzip ersetzen will, sondern da die Kreativität oder auch dieses Erkenntnisreichtum zu haben.
Und genau.
Wir haben etwas, was da.
Genau. Und im Grunde sind Bibliotheken ja deswegen auch so toll, finde ich immer noch, weil wir ja den digitalen und analogen Raum miteinander verbinden können.
Ja.
Wir haben ja den analogen Ort, den Raum, den dritten Ort, der ja auch wirklich wichtig ist für die Stadtgesellschaft als nicht kommerzieller Raum. Und gleichzeitig haben wir dadurch die Möglichkeit, digitale Teilhabe und diese ganzen Themen, was ich schon sagte, Fake News, Informationseinschätzung, also wie kann ich Informationen einschätzen, wo kann ich Informationen bekommen, miteinander verbinden kann. Und das finde ich immer, das ist so toll. Also faszinierend.
Total,
ja.
Also ich finde, wir haben jetzt, sind jetzt, glaube ich, auch schon eine ganze Weile am Sprechen. Wir gucken immer so ein bisschen auf die Uhr. Aber die Themen, die eigentlich in diesem Kontext auch, wo hole ich mir Inspiration her, wie setze ich vielleicht auch mal andere Anregungen um, haben wir doch schon einiges aufgegriffen. Es sei denn, du hast da noch irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben. Also ich habe sehr viel mitgenommen, auch an einzelnen Arbeitsschritten, die ihr hier macht, an neuen methodischen Ansätzen. Wir haben darüber gesprochen, auch wie sich das alles im Prinzip auch strukturell vielleicht abbilden lässt. Das finde ich total wichtig. Und wie ihr vorgeht, euch Inspiration zu holen, wie ihr da gemeinsam auch Dinge ausprobiert, diese Experimentierlust. Und ich kann nur sagen, das, was ihr hier lebt, also das trägt sich auch nach außen, das merkt man, wenn man hier ist, das merkt man aber auch im Netz, das sieht man und ich finde, das ist eigentlich eine sehr zukunftsgerichtete Art und Weise und das können sich viele und ich finde da auch außerhalb des Bibliotheksbereiches ein bisschen was von abgucken und so gerade Museen und andere Kultureinrichtungen, so von dieser Haltung auch experimentell zu sein und durchzuhalten, wie du das gemacht hast. Das
ja, vielen Dank.
Super.
Das freut das Team sicherlich auch.
Genau, sagt dem Team. Also ich kriege das ja auch immer mit und ich verfolge euch. Das ist wirklich, das spürt man durchweg. Also nicht nur eben jemand, der da Sonntagsreden von oben schwingt, sondern das wird hier total geliebt. Lass uns doch zum Schluss auch nochmal, du hast deine Literaturhinweise schon genannt. Vielleicht können wir da gleich nochmal kurz das nochmal aufgreifen. Ich hätte nämlich auch noch ein bisschen was an Literatur. Ich verlinke das natürlich dann alles hinterher in den Shownotes. Und zwar würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man The Third Place von Ray Oldenburg sich mal antut, eben um einfach dieses Konzept des dritten Ortes sich anzuschauen. Und dann habe ich noch eine Literaturempfehlung, wo ich verstehen muss. Da habe ich selber noch nicht reingeguckt, aber das scheint mir eine super spannende Sache zu sein von Clayton Christensen, wo es in The Innovator's Dilemma darum geht, wie man eben disruptive Innovationen und die Herausforderungen, das in traditionelle Strukturen zu implementieren, wie man damit umgehen kann. Und last but not least, How to Think Like Leonardo da Vinci, finde ich auch noch ein spannendes Buch von Michael Gelb. Aber vielleicht kannst du noch mal du hast das eine hier, Demokratie fehlt Begegnung, besonders erwähnt. Kannst du da vielleicht noch mal ganz kurz?
Ja, also das Buch hat mich deswegen so fasziniert, weil ja die Bibliotheken als dritte Orte sich so in den konzeptionell, dass wir in den Vordergrund gestellt haben in den letzten Jahren. Und Reinhard Mante als Soziologe hat das mal untersucht. Demokratie fehlt Begegnung, ist so seine These, so heißt das Buch auch, über Alltagsorte des sozialen Zusammenhalts. Und der hat das wirklich interessant dargestellt, dass es also jetzt nicht nur seit Corona so ist, sondern dass es eigentlich schon viel, viel früher angefangen hat, dass uns bestimmte Orte verloren gehen, wo man sich zufällig trifft. Er nennt zum Beispiel auch die Kneipe, die Eckkneipe,
ja,
wo früher Dinge verhandelt wurden.
Was ja auch der Ausgang für den dritten Ort ist.
Genau, also ja, da wurden ja auch Dinge verhandelt miteinander und man hat über was gesprochen, und diese Orte fehlen heute so ein bisschen. Und Bibliotheken kommen auch in dem Buch vor, das habe ich natürlich dann auch sehr interessiert gelesen, aber das ganze Buch ist sehr spannend. Und er sagt zum Beispiel über Bibliotheken, Bibliotheken ermöglichen Menschen, sich mit ihrer Welt auseinanderzusetzen, sie zu verstehen und zu durchdringen, sich in ihrer mindestens besser zurechtzufinden. Und das fand ich auch nochmal eine tolle Definition, eine zeitgemäße Definition. Und der ist jetzt auch zu Gast. Wenn der Podcast gesendet wird, ist es wahrscheinlich schon Vergangenheit. Aber auch von der Initiative, die wir haben, es gibt in Düsseldorf Zuhören.
Sag mal den Termin, vielleicht schaffen wir das vorher noch.
Am Samstag.
Achso, Samstag wird vielleicht ein bisschen
Samstag,
knapp.
Ja. Und es gibt eine Initiative in Düsseldorf, die heißt Zuhören draußen. Mhm. Und die ist auch in der Pandemie entstanden, weil Menschen auch fehlen zum Zuhören. Und wir haben mit denen einen Zuhörraum eingerichtet in der Zentralbibliothek. Jeden Samstag von 11 bis 13 Uhr sind hier ehrenamtliche Zuhörerinnen und Zuhörer. Und jeder, der mal sein Herz ausschütten möchte oder mal jemand zum Sprechen braucht, trifft dann auf geschulte Ehrenamtliche, die, ja, das ist total schön. Und das ist dann auch fürs dritte Ort-Thema, fand ich das ganz toll. Und die sind dann so geschult, dass sie jetzt keine psychologische Beratung machen, aber auch weiterverweisen könnten an andere Stellen. So ein bisschen sowas. Ja, genau. Mal sein Herz ausschütten. Das war dann auch, wir hatten so Geschichten, dass ein Witwer, der gerade jetzt frisch Witwer ist, jeden Tag in die Bibliothek kommt, weil er nicht alleine sein möchte, oder eine alleinerziehende Mutter in der Kinderbibliothek hat ihr Herz ausgeschüttet. Das sind so Geschichten, wo ich dann denke, ja, das ist toll, in der Bibliothek dann so einen Zuhörraum auch zu haben, wo geschulte Leute und nicht nur das Bibliothekspersonal, die würden alle auch sagen, ja, uns erzählen die auch alle Geschichten, aber dann einfach nochmal so wirklich so, ja,
wenn
wir hören.
Eine Form
genau,
findet,
und wenn die Institution sagt, so, ja, es gibt hier einen Raum für euch, da wird euch zugehört. Und das finde ich total schön. Das hat mir das Herz auch so ein bisschen erwärmt, als ich dieses Projekt dann kennengelernt habe, gedacht, das gehört in die Bibliothek.
Wunderbar. Damit ja, können wir doch wunderbar enden mit diesem auch, ermutigenden, motivierenden Blick auf Zusammenhalt, auf ja, Gemeinwohl, ja, Gemeinsinn. Das sind so Themen, ja, die da auch mitschwingen. Und ich glaube, wir haben heute ganz viel gelernt über, wo hole ich mir Inspiration her. Ich hoffe sehr, dass diese Dinge, die wir besprochen haben und vielleicht auch das wunderbare Vorbild der Stadtbibliothek hier in Düsseldorf, dass das auch dazu anregt, ach Mensch, da könnten wir ja auch mal was probieren.
Das wäre toll.
Oder?
Ja.
Das wäre doch wirklich was. Das ist so ein bisschen auch der geheime Wunsch, dass diese Podcasts vielleicht auch dazu beitragen mögen, auch anderen Inspiration zu geben. Herzlichen Dank, lieber Stefan.
Ja.
Stefan Schwering, der Leiter der Stadtbücherei, der Zentralbücherei.
Genau. Ja, vielen Dank, Anke, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und es ist ja immer so, im Austausch kommen einem ja immer auch nochmal Inspirationen und Ideen. Das ist
genau,
immer toll.
Sich gegenseitig ja, irgendwie immer neue Impulse geben.
Ja, wunderbar.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Ja.
Vielen Dank.
Danke dir, lieber Stefan.